Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor David Hesse.
Hebräer 6, die Verse 1 bis 2. Da schreibt der Schreiber: Hey, lass uns aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und verständnisreifer werden. Aha. Und jetzt sagt er, wir müssen auch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Und jetzt sagt er, ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Und ihr Lieben, er redet hier über Grundlagen im Glauben eines jeden Christen. Und jetzt sagt er zwar hier am Anfang, ey, ihr habt es alle nicht nötig, wir wollen jetzt ein bisschen weitergehen und nicht wieder über diese Grundaussage reden, aber ich will heute genau das tun. Ich will dieses Grundsätzliche reden, über diese Sache, die fundamental ist für deinen und meinen Glauben als Christ, für dein Leben als Christ, weil wir leben echt, wir feiern das so. Ich liebe es, dass ich so viele von euch einfach gar nicht mehr kenne. Ich gucke so in die Menge und ich kenne so viele nicht und ich kenne schon ein paar Leute so, ne? Und ich freue mich so sehr, dass immer mehr Leute dazukommen und mit am Start sind und die Gottesdienste feiern und sich so eins machen mit dem, was Gott hier tut. Und deswegen ist es so wichtig, auch immer wieder darüber zu reden, okay, woran glauben wir eigentlich? Was ist so fundamental für uns? Und deswegen will ich heute über den letzten Punkt so aus diesem Abschnitt reden, über das ewige Gericht. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, wow, das hört sich ja erstmal nicht so ermutigend an und ich will hier sagen, es wird super ermutigend. Es wird super, super ermutigend für dich und für mich. Das ewige Gericht, es geht hier nicht um Essen, ja? Das will ich hier einmal kurz klarstellen. Der Schreiber sagt hier nicht, ja, schade, ich weiß, der Schreiber sagt hier nicht, ey, und ihr werdet ewig zusammen essen werden. So, und darüber will ich euch jetzt erzählen, sondern er möchte darüber reden, so, oder ich möchte darüber reden, dass das ewige Gericht Gottes eine absolute Grundlage für uns im Glauben ist. Weil die Aufgabe eines Pastors und auch von uns als Lead-Team, ne, Pastor aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet Hirte, das bedeutet dabei zu helfen oder beziehungsweise ist die Aufgabe eines Hirten, eines geistlichen Hirten, dabei zu helfen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und unser Gebet ist es wirklich, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Und deswegen predigen wir so oft über Dinge, die uns im Alltag helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Wir predigen über deinen Umgang mit anderen Menschen. Wir predigen über die Art und Weise, wie wir Ehe leben sollten. Wir reden darüber, wie wir mit deinem nervigen Arbeitskollegen umgehen. So, ne? Und es ist wichtig, in all diesen Bereichen klarzukommen, aber es ist eine wichtige Sache, die wir immer wieder betonen müssen. So, wir dürfen nicht vergessen, dass diese Erde nicht unser Zuhause ist. Und das ist dein erster Punkt. Hey, ihr Lieben, diese Erde ist nicht unser Zuhause. Ja, es ist wichtig, hier auf der Erde klarzukommen und ein Leben zu leben, was Jesus ehrt. Aber in diesem Leben geht es um mehr als nur um dieses Leben. So, wenn du dir einmal vorstellen würdest, dass man von hier, vom Lokschuppen von Bielefeld, ein Maßband nehmen würde und man würde es bis wirklich weit weg, bis nach Los Angeles in Amerika spannen. Man würde ein Maßband auslegen und du würdest dir vorstellen, so dieses Maßband steht dann so für unser Leben, für unser Leben, was wir in der Gesamtheit leben. Dann ist so dieser erste Bruchteil vom ersten Millimeter ist so unser Leben hier auf der Erde und danach beginnt die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist so unendlich viel länger und weiter und mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, hey, diese Erde ist nicht unser Zuhause. Weil sobald das Leben hier zu Ende ist, beginnt für uns die Ewigkeit. Jeder Mensch wird ewig leben. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wir sind von Gott nicht nur für das Hier und Jetzt gemacht worden, sondern Gott hat uns als ein ewiges Wesen erschaffen. Und was mich immer wieder neu erstaunen lässt, ist, obwohl ich mir es bewusst mache, ja, okay, ich weiß, irgendwann werde ich die Ewigkeit erleben, wie viel Gedanken und wie viel Sorgen ich mir trotzdem um diesen Abschnitt hier mache, um dieses Leben hier, wie oft ich damit beschäftigt bin, mir Sorgen zu machen und mich so auf dieses Leben hier zu fokussieren und nicht so oft daran zu denken, okay, da wie die Ewigkeit wird kommen. So, und deswegen müssen wir uns das so neu vor Augen halten. So, wir sind nicht nur für Arbeiten, Arbeiten, Essen, Schlafen geschaffen und dann Arbeiten, Arbeiten, wieder Essen, wieder Schlafen, Arbeiten, Arbeiten, dann kommt hoffentlich der Urlaub, Arbeiten, Arbeiten und dann geht's weiter, vielleicht noch ein Urlaub und irgendwann sind wir so am Ende angekommen und dann kommt die Rente und die Altersvorsorge und dieser Bereich, wo wir sagen, boah, endlich geschafft. Endlich ist dieses Leben vorbei oder beziehungsweise der Arbeitenteil ist zumindest vorbei. Und wir hoffen vielleicht, dass wir eine gute Rente haben, dass das Haus abbezahlt ist, wie auch immer das bei dir ausschauen mag. Man versucht irgendwie klarzukommen und wir vergessen aber, hey, danach leben wir ewig. Und weißt du, Gott möchte uns durch diese Predigt heute neu die Augen dafür öffnen, dass das hier nicht alles ist. So, das Leben hier auf dieser Erde ist nicht alles, sondern danach geht es weiter. So, die Bibel sagt, dass sobald das hier zu Ende ist, dass wir vor Gott stehen werden und er dann Gericht halten wird über dein Leben und über mein Leben, über die Art und Weise, wie wir hier gelebt haben. Und das entscheidet darüber, wo und wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden, wie wir hier leben, wie wir Entscheidungen treffen. Das hat alles Auswirkungen auf deine Ewigkeit und Gott wird über dieses Leben richten. Und ich habe jetzt einen Bibelvers mitgebracht aus Römer 14. Schaut mal, da steht, wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt ja in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Ihr Lieben, das wird einmal geschehen, ob du möchtest oder nicht. Das wird geschehen. Jeder Mensch wird einmal vor Gott die Knie beugen und bekennen, dass er der Herr ist, bekennen, dass er wirklich Gott ist. Und was für ein Vorrecht und was für ein Privileg, dass wir das schon jetzt tun dürfen. Dass wir schon jetzt Gott die Ehre geben dürfen, sagen dürfen, Jesus, du bist unser König. Wir beugen uns vor dir, wie wir eben gesungen haben. Hey, wir beugen uns vor dir, wir erkennen, dass du größer und besser und schöner bist und wir geben dir schon hier die Ehre. Und dann in Vers 12 steht, so wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Da kann man an dieser Stelle, man kann da nicht irgendwie schummeln. Man kann da nicht jemand anderen vorschieben. Jeder von uns wird über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft abgeben müssen. Und Jakobus sagt, dass dieses Leben hier auf der Erde sehr, sehr kurz ist. Keiner von uns weiß, wann es vorbei ist. Du und ich, wir haben es nicht in der Hand, wann es vorbei ist. Und wenn wir uns die Lage gerade so in der Welt anschauen, man denkt ja so, okay, wenn ich 80 werde, dann irgendwie und dann hier dieses Leben beende, das wäre noch was. Aber wenn ich mir die Lage gerade in der Welt anschaue, hey Lieben, ich weiß nicht, ob das so garantiert ist, dass wir alle 80 werden. Also ich will keine Angst machen, aber es ist immer wieder die Nachrichten, es ist so erschreckend einfach, was passiert. Deswegen, niemand von uns hat eine Garantie. Niemand von uns hat eine Garantie dafür, dass wir eine bestimmte Zeit gepachtet hätten. Und dann sagt jetzt Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu leben und danach zu sterben und danach aber das Gericht. Und das Gericht wird kommen, aber das Gute ist jetzt, und damit will ich uns jetzt ermutigen, Jesus Christus will, dass wir vorbereitet darauf sind, auf diesen Tag. Ihr Lieben, er möchte, dass wir durch die Bibel wissen, was uns in dem Gericht Gottes erwartet. Ich liebe es so, dass wir nicht völlig unvorbereitet einfach in Sachen hineinstolpern dürfen. So, und jetzt eine kleine Geschichte so zu mir. Ich weiß nicht, ich war nicht so der Überflieger in der Schule. Ich weiß nicht, ob du so richtig gut warst. Ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium in Lehrte, das ist in der Nähe von Hannover. Da habe ich ein Abi gemacht von 2,8. Das war nicht besonders gut. So, ich weiß, viele von euch, die waren so richtige Überflieger. Hey, ihr Lieben, meldet euch doch einmal ganz kurz. Wer von euch waren so die Einserschüler? Meldet euch doch einmal, traut euch, hör mal, Julia da hinten, eine Person, so posten Verhalten, Julia, sehr gut. Gott sei Dank für dich. Wir wären super befreundet gewesen in der Schule, weil ich mir immer deine Mappen ausgeliehen hätte, so zum Abschreiben und einreichen und so weiter. Und die Sache war bei mir dann auch in der Bibelschule, das ging dann so weiter. Ich war immer so durchschnittlich. Und was mir aber geholfen hat, in der Jugend, in der ich dann damals war, hat mir dann jemand mal den Tipp gegeben für Arbeit und Klausuren, die kommen. Hey, weißt du was, David? Bete doch mal dafür, dass Gott dir beim Lernen hilft, dass du das lernst, was in der Prüfung auch drankommt. Und dann habe ich das gemacht. Und ihr Lieben, das auf einmal haben sich wirklich richtig Sachen geändert. Und in einem Fach, in BWL, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium und gerade BWL war so mein absolutes Killerfach. Also nicht positiv, sondern in Sprachen war ich immer sehr gut. Das ist mir leicht gefallen. Aber in BWL, da war ich richtig schlecht. Und da hatte ich schon da durfte ich keinen weiteren Unterkurs mehr bekommen. Und die letzte Klausur stand an. Und das Wochenende vor der Klausur am Montag haben wir sie geschrieben. Und ich habe dann gebetet, hey Jesus, hilf mir dabei, das zu lernen, was von der Prüfung drankommt. Da habe ich gelernt. Und ich muss jetzt wirklich sagen, also zur Ehre, ne, ein Bekenntnis ist gut fürs Gewissen, schlecht für den Ruf. Ihr Lieben, ich habe nicht das ganze Wochenende durchgelernt. Ich habe so ein paar Stunden gelernt, 2 Stunden. So, ne, und obwohl so viel auf dem Spiel stand. Und dann kam ich am Montag in die Schule. Und die ganzen Kumpels von mir, die wirklich alle richtig gut und richtig clever waren, die reden dann so darüber, hey Robin, wie viel hast du denn gelernt? Boah, ich habe 13 Stunden gelernt am Wochenende. Und der dann zu anderen, und du, wie viel hast du gelernt? Boah, ich habe 11 Stunden gelernt. Und ich schwitz. Und David, wie viel hast du gelernt? Ich so, ja, boah, ich habe 2 Stunden gelernt. Was, du hast nur 2 Stunden gelernt? Und ich war so richtig, hatte richtig Schiss. Dann kam diese Prüfung. Und wir bekommen die Klausur und ich gucke drauf, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Es kam nur das dran, was ich gelernt hatte. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe 13 Punkte geschrieben. Die anderen haben 7 und 8 Punkte geschrieben. Das erinnere ich mich doch richtig gut. Das ist schon so lange her. Der Lehrer kommt dann auf mich zu, ganz anerkennt. Schön, dass Sie sich zum Ende so viel Mühe gegeben haben. Ich so, ja, genau. Danke, gibt alle Ehre Jesus. Und die Sache ist, so, das ist übrigens ein guter Tipp für dich als Schüler und Student und so, hey, bete dafür, dass Gott dir hilft, das zu lernen, was drankommt. Nicht nur für hier, sondern Gott möchte, dass wir nicht unvorbereitet in diese letzte Prüfung gehen, die uns erwartet. In diesen Moment hinein, wo er Gericht halten wird über unserem Leben, sondern er möchte, dass wir wissen, was da abgefragt wird. Er möchte, dass wir wissen, was dort relevant und wichtig ist. Und Gott möchte, dass du die Ewigkeiten ihm verbringst und deswegen wollen wir heute darüber reden, was Gott quasi von uns erwartet, was er uns für Fragen stellen wird. Und diese Fragen wollen wir heute einmal anschauen, 2 Stück. Seid ihr bereit? Dann sag mal, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich auch. Die erste Prüfungsfrage wird lauten, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Und ihr Lieben, das ist die entscheidende Frage, wenn es darum geht, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Was hast du mit Jesus getan? Was hast du mit dem Herrn der Herr und dem König der Könige getan? Mit dem, der ans Kreuz für dich gegangen ist und nach 3 Tagen wieder von den Toten auferstanden ist? Was hast du mit ihm getan? Was hat Jesus mit dir zu tun? Hast du ihn gekannt? Hast du ihn angebetet? Weil jeder Mensch vom Anfang der Zeit bis zum Ende wird vor Gott treten. Und Johannes hat das in einer prophetischen Vision so richtig gesehen und er hat dann davon geschrieben. Er hat in Offenbarung 20 geschrieben, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen, sie verschwanden ihm im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Das ist so eine gewaltige, gewaltige Schar von Menschen, die man gar nicht zählen kann. Und das ist so ein großes Szenario. Und jetzt lesen wir, dass Bücher geöffnet wurden. Und wir fragen, hey, was für Bücher? Schaut, was in diesen Büchern steht. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen. Und zwar nach ihren Taten, wie sie dann in den Büchern beschrieben waren. Macht mal einen Kreis um Bücher. Das ist nämlich wichtig. Es bedeutet nämlich, es gibt Bücher über dich und über mich. Und in diesen Büchern steht alles drin, was du jemals gemacht hast, was du jemals getan hast. Alle Sünden, alle Schuld, alle Ungerechtigkeit, alle Lüge, alle Unreinheit. Alles steht in diesen Büchern. Und ihr Lieben, allein von mir gibt es von der 8. bis zur 11. Klasse wahrscheinlich mehrere Bände. Wirklich, Bücher, da steht alles drin, was wir getan haben. Hey, wenn du ein Problem vielleicht mit Datenschutz hast und denkst, Google weiß alles über dich. Hey, diese Bücher, Gott weiß noch viel mehr über dich. Gott kennt jeden Gedanken, den du jemals hattest. Und alles steht in diesen Büchern drin. Dein ganzes Leben ist vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Alle Taten, alle gottlosen Taten stehen in diesen Büchern. Und jetzt lesen wir aber weiter, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Und mach doch mal einen Kreis um das Buch des Lebens. Weil es bedeutet, es gibt ein Buch und dann gibt es Bücher, Plural. Und in den Büchern, da stehen unsere Taten. Aber in diesem einen Buch, in dem Buch des Lebens, da steht unser Name. Was tat Gott vor 2000 Jahren? Er trug durch Jesus, trug er die Schuld der Bücher. Weißt du, Gott hat gegen jede einzelne Sünde dieser Welt, alles, was jemals begangen wurde, hat er einen gerechten Zorn. Und Gottes gerechter Zorn, du musst es so verstehen, das ist nicht einfach was wie, Gott wird nicht alle sagen, ach, nicht schlimm, dass dir wieder andere Sachen wichtiger waren als ich. Nicht schlimm, dass du so viel gelogen hast. Nicht schlimm, dass du diese bösen Gedanken hattest über deine Mitmenschen und so weiter. Ich kehre das einfach mal unter den Teppich des Universums und ich lasse fünfe gerade sein. Ihr Lieben, das wird nicht passieren. Gott hat einen gerechten Zorn gegen jede Sünde, die jemals begangen wurde, weil sie sich gegen ihn richtet. Und deswegen kann er sie nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern er wird sie richten. Und jeder Mensch wird aufgrund seiner Taten gerichtet werden. Aber dann gibt es ein Buch. Und die Menschen, die darin stehen, deren Name im Buch des Lebens steht, die haben erlebt, dass Jesus Christus ihnen die Schuld der Bücher vergeben hat. Halleluja, das ist so wunderbar. Er hat sie reingewaschen durch sein Blut. Er hat uns unsere Schuld vergeben und uns neu gemacht. Und unsere Sünden hat er in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen. Die Bibel sagt, die sind so weit von uns entfernt, dass wir uns niemals wieder begegnen werden. So wie der Osten vom Westen weg ist. Wir können uns nicht mehr begegnen, wenn Jesus uns vergeben hat. So, und deswegen möchte ich dir heute unbedingt sagen, wenn du hier sitzt und Jesus nachfolgst, wenn du an ihn glaubst, dann ist das ewige Gericht nichts, wovor du Angst haben musst. Denn deine Taten stehen nicht mehr in diesen Büchern. Es wurde alles ausgelöscht, weil dir vergeben wurde. Die Seiten wurden entfernt. In Römer 8, Vers 1, da schreibt Paulus, es gibt keine Verdammnis mehr für die in Jesus Christus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Halleluja. Ich weiß nicht, ob dich das begeistert. Mich begeistert das. Das hat mich die Woche so richtig neu gepackt. Hey, es gibt keine Verdammnis in Jesus, weil unser Name im Buch des Lebens steht. Es gibt keine Bücher mehr über mich, über David Hesse. Und ich sag dir, es gab eine Menge Sachen aufzuschreiben, bis Jesus mir vergeben hat. Und auch danach kamen noch Sachen. Aber wie stark ist es, dass Jesus die Schuld der Bücher trug? Das heißt, wenn das Gericht Gottes kommt, dann wird Gott Gericht urteilen. Ihr Lieben, Gott schickt nicht einfach Menschen in die Hölle, weil ihnen die Nase nicht passt, weil er Menschen nicht liebt, sondern die Bibel sagt, hey, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt, jeden einzelnen Menschen, dass er Jesus für sie geschickt hat, damit sie selber nicht mehr ihre Schuld tragen müssen, sondern ihnen vergeben werden kann. Gott schickt niemanden in die Hölle, weil er jemanden nicht mag, sondern es kommen Menschen in die ewige Verdammnis und Trennung von Gott, weil sie entschieden haben, dass sie die Schuld der Bücher selber tragen möchten. Und Gott sagt, okay, aber diese Schuld wird verurteilt werden. Gott wird Recht sprechen einmal. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Und Christsein bedeutet ganz einfach, ich will meine Schuld nicht selber tragen. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus meine Schuld am Kreuz getragen hat. Er wurde für mich zur Sünde gemacht, damit ich in Jesus jetzt die Gerechtigkeit Gottes bin. Und ich darf frei sein von meiner Schuld. Und deswegen wird Gott dich fragen, was hast du mit meinem Sohn, mit Jesus Christus gemacht? Und ich will dir auch die Antwort auf diese Frage geben, weil es gibt eine Menge Sachen, die jetzt hier nicht richtig sind zu antworten. Weißt du, Gott wird dich jetzt nicht fragen, okay, und jetzt zähl mir alles auf, was du getan hast in deinem Leben, damit du jetzt in den Himmel kommst. Er wird uns nicht fragen, wie fromm wir waren. Er wird uns nicht fragen, wie oft wir im Gottesdienst waren. Er wird uns nicht fragen, wie oft wir beim ersten Mittwoch waren oder wie oft wir bei Pray First waren und gebetet haben. Ihr Lieben, er wird uns nicht mal fragen, wie oft wir unsere Bibel gelesen haben. Das alles wird Gott nicht fragen, sondern er wird uns nach Jesus fragen. So, und wir werden auch nicht vor Gott stehen können und kein Mensch wird vor Gott stehen können und sagen, werden. Gott, aber es gab doch andere, die viel schlimmer waren als ich. Das alles wird vor Gott nicht zählen. Schau mal, in Matthäus 7, Vers 21, da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Selbst wenn wir sagen, Gott, ich habe dich doch dauernd Herr genannt. Hey, das bringt uns nicht in den Himmel. So, dann sagt er weiter in Vers 23, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben nicht in deinem Namen prophetisch geredet, haben nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich zu ihnen sagen, und das ist jetzt dieser Schlüsselsatz, ich habe euch nie gekannt. Mach meinen Kreis um gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Wisst ihr, Jesus sagt uns hier, es geht nicht darum, religiöse Dinge zu tun, sondern es geht um eine Beziehung zu Jesus. Er sagt nicht, ihr habt zu wenig gemacht, deswegen kommt ihr in den Himmel, sondern er sagt, ich habe euch nicht gekannt. Das heißt, es geht darum, Jesus zu kennen. Es geht darum, ihm nahe zu sein. Es geht darum, ihn zu lieben, dass wir ihn sehen, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Wenn du Gottes Sohn kennst, dann wird Gott dich im Himmel willkommen heißen. Und es ist wirklich so einfach. Und ich habe dir auch eine Lücke mitgebracht. Schau mal, Religion möchte, dass wir äußerlich Dinge verändern. Aber Jesus möchte, dass wir ihn kennen. Hey, es geht nicht darum, dass du von außen schön fromm angestrichen bist, sondern es geht darum, dass du in deinem Herzen eine Beziehung zu Jesus hast. Es geht Gott immer um Beziehung und nicht um Religion. Mach es zum Ziel deines Lebens, ihn besser kennenzulernen, ihn zu suchen und Zeit mit ihm zu verbringen. Weil er möchte eine Beziehung mit dir haben. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Er soll und er darf dein bester Freund werden. Das ist die erste Frage. Was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Und die Antwort darauf ist, dass du in einer Beziehung mit ihm gelebt hast. Dass du in ihn geglaubt hast und mit ihm zusammen warst. Und jetzt kommen wir, dann wird Gott uns in den Himmel holen. Und jetzt kommen wir aber zur zweiten Frage, zur zweiten Prüfung. Und viele Menschen sind davon eher überrascht. Weil jetzt nach diesem ersten Gericht, wo Gott Gericht halten wird über das Leben, gibt es ein zweites Gericht. Und in diesem Gericht geht es darum, wie wir als Christen gelebt haben. Das erste Gericht ist so das Gericht vor dem großen weißen Thron. Das ist kein Gericht für uns Christen, weil unser Name steht im Buch des Lebens und nicht mehr in den Büchern. Und jetzt sagt Paulus in der Kirche in Korinth, in 2. Korinther 5, wir alle müssen dann vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Und Offenbarung 22 steht, da sagt Jesus selber, ja, ich komme bald und ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ihr Lieben, und das zweite Gericht, das wird ein Preisgericht sein im Himmel. Das ist nicht wertend, so, aber nicht, dass Gott dann sagt, okay, der war richtig gut, ja, der hat sich richtig angestrengt, sie war richtig on fire für Jesus und der, das war nicht so eine Nummer, oder? Hast du jetzt nicht mal mehr anstrengen können? Nicht so, sondern Gott will uns belohnen. Jesus ist schon unser Preis, aber Jesus will uns als Christen belohnen für die Art und Weise, wie wir ihr Leben hier auf der Erde gelebt haben. Und das macht die Bibel ganz klar, wie bei einer Siegerehrung. Man kann meinen, der Himmel wäre eigentlich schon Belohnung genug. Ja, das stimmt. Aber ihr Lieben, Gott ist immer großzügig. Gott ist immer großzügig und er will uns beschenken. Und die zweite Frage, die zweite Prüfung wird sein, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Die erste Frage wird sein, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Und diese Frage bestimmt darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und die zweite Frage, was hast du mit dem getan, was hast du mit dem gemacht, was ich dir geschenkt habe, die bestimmt darüber, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Und wir werden unterschiedlich belohnt werden. Das ist heute absolut nicht mehr politisch korrekt zu sagen. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo die Bundesjugendspiele der Grundschule abgeschafft werden, damit alle nur noch eine Teilnehmerurkunde bekommen, egal ob sie schnell laufen oder langsam, egal ob sie weit gesprungen sind oder nicht weit gesprungen sind. Alle werden gleich belohnt. Und das wird im Himmel nicht so sein. Wir werden im Himmel unterschiedlich belohnt werden, aber es wird ohne Neid und ohne Missgunst sein. Du wirst nicht auf jemanden anders schauen und sagen, boah, der hat ja viel mehr bekommen als ich, weil im Himmel gibt es keine Sünde mehr. Es gibt keinen Neid, es gibt keine Missgunst mehr, es gibt keinen Streit mehr. Alles ohne Sünde. Wie genau das aussehen wird, das ist wirklich so ein Geheimnis Gottes. Das kann ich dir weder richtig erklären, ich kann dir einfach sagen, ich glaube es. Ich glaube es, weil Gott so gut ist und so liebevoll und so wunderbar. Aber wir müssen trotzdem festhalten, dass er abrechnen wird. Er möchte, dass all das, was er uns in unserem Leben geschenkt hat, dass es aufgeht und dass deine Investition sich in unserem Leben, dass sie sich gelohnt hat. So, es wird eine Zeit der Abrechnung sein, wie bei der Rückkehr des Hausherrn im Gleichnis von Jesus mit den Talenten, wenn du die Geschichte kennst, wo man den Ertrag, den man aus Gottes Mitteln erwirtschaftet hat, überprüft. Und ich will dir heute Morgen hier sagen, hey, Gott hat dir so viel gegeben. Er hat dir so viel an Zeit gegeben, so viel Energie. Er hat dich so wunderbar gemacht. Er hat dir Freiheit geschenkt. Er hat dir Fähigkeiten gegeben, dir Möglichkeiten gegeben, Finanzen, Ideen, Kreativität, Talente. Er hat dir Beziehungen geschenkt. Immer und immer wieder hat Gott dich beschenkt. Er liebt dich und deswegen beschenkt er dich. Und während er uns liebt und uns segnen möchte und möchte, dass wir uns an seinen Gaben erfreuen, wünscht er sich aber auch, dass seine Investition in unserem Leben aufgeht. Er erwartet Frucht. Gott möchte Frucht sehen. Und dass du hier sitzt und an Jesus Christus glaubst und er der Gott deines Lebens ist, das hat Gott alles gekostet. Das hat ihn alles gekostet, dass er dich gerettet hat. Er hat dich herausgerettet aus der tiefsten Finsternis und es hat ihn nicht weniger gekostet als das Blut seines eigenen Sohnes. Und deswegen erwartet Gott Frucht und möchte nicht, dass wir uns jetzt einfach zurücklehnen und sagen, ja Gott, wenn du willst, dann wird das halt schon. Gott, wenn du willst, dass mein Nachbar errettet wird, dann kümmer du dich. Sondern Gott möchte, dass wir uns jetzt gebrauchen lassen und mit seiner Kraft hier auf der Erde einen Unterschied machen für andere Menschen. Weil schau mal, in Matthäus 6, Vers 19 und 20, da steht, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Vielleicht wusstest du es nicht so, aber deine Sparpläne, deine ETFs oder Bitcoins oder was auch immer du vielleicht machst, hey, all das ist gut und wichtig wahrscheinlich in deinem Leben, aber all das wirst du nicht mit in die Ewigkeit nehmen. Jesus sagt dann hier weiter, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Hey, du kannst dir Schätze im Himmel sammeln und das ist eine Art und Weise, wie du in deine Ewigkeit, in deine Art und Weise, wie du die Ewigkeit verbringen wirst, investieren kannst. Und wie diese Schätze aussehen, hey, das können Taten der Nächstenliebe sein, es können Taten der Anbetung sein, Taten der Selbstaufgabe. Weißt du, die andere Wange hinzuhalten, die zweite Meile zu gehen, wenn du drei Gewänder hast und du gibst zwei weg, das sind alles Dinge, wo du Schätze im Himmel sammelst, weil Jesus das alles sieht. Wenn du irgendeinem Nachbarkind hilfst bei den Hausaufgaben und denkst, boah, das sieht doch keiner, ich sag dir heute, Jesus sieht das alles. Er hört jedes Gebet, was du sprichst. Er sieht alles, was du tust. Da, wo du Geld weitergibst und verschenkst, wo du denkst, das sieht doch keiner, Gott sieht es und er wird dich dafür belohnen, weil er dich liebt. Es macht einen riesigen Unterschied, weil Gott lässt sich nicht lumpen. Gott, du wirst niemals mehr geben können, als Gott dir nicht zurückschenken kann. Du wirst niemals am Ende deines Lebens dastehen und sagen, boah Gott, ich habe das Gefühl, ich habe zu viel gemacht. Du wirst wahrscheinlich eher denken, boah Gott, hätte ich doch noch mehr machen können. Hätte ich doch noch mehr geben können. Weil weißt du, Gott lässt sich nicht lumpen, er wird dich belohnen. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig zu wissen, Gott lässt sich aber auch nichts vormachen. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Wir dürfen nicht meinen, ja, Hauptsache der Himmel, oder? Hauptsache Himmel. Nee, das ist gut, dass wir und wichtig und richtig, dass wir in den Himmel kommen. Aber, und das ist so deine nächste Lücke, Gott möchte, dass unser Leben hier auf der Erde einen Unterschied macht. Dazu hat er dich bestimmt. Und wie das praktisch aussehen soll, gut, dass du fragst. Ich möchte es dir gern sagen. Als erstes, liebe Jesus. Liebe Jesus. Verbring Zeit mit ihm. Lern ihn kennen. Investier dich in deine Beziehung mit ihm. Lass uns all in gehen mit Jesus. Nicht irgendwie leben, sondern so richtig Vollgas geben. Lass uns ihn lieben, lass uns ihn anbeten und ihn sehen wollen in seiner ganzen Herrlichkeit. Weißt du, gib dich nicht zufrieden mit den Sümpfen und den rissigen Zisternen, die diese Welt anbietet, sondern dreh dich hin zur lebendigen Quelle, zu Jesus Christus, der dein Leben neu gemacht hat und der nie versiegen wird. Wende dich ihm zu und liebe Jesus. Sei am Start, investier dich und sei dabei und dann, das führt uns nämlich direkt zum nächsten Punkt. Liebe deinen Nächsten. Weißt du, wenn du Gott liebst, dann bist du in den menschenverliebtesten Gott ever verliebt. Gott liebt Gott liebt uns, Gott liebt Menschen. Gott liebt es, wenn wir unser Leben für andere geben. So, dass wir für andere beten, dass wir dafür beten, dass Menschen gerettet werden. Dass wir einladen in die Gottesdienste, dass wir anderen von unserer Geschichte mit Jesus erzählen. Dass wir das weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Dass wir großzügig sind. Dass wir gerne bereit sind, Dinge für andere hinzugeben. Dass wir bereit sind, loszulassen und zu sagen, okay, auch wenn es zu meinem Nachteil ist, ich will diese andere Person segnen. Lasst uns einander lieben. Lasst uns unsere Nächsten lieben. Lass Gott richtig neu dein Herz für diese verlorene Welt brechen, weil er selber alles zurückgelassen hat, um dich zu suchen und dich zu retten. Und ich musste so an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken. Da ist der Vater, der zwei Söhne hat und einer davon geht verloren und niemand geht los, um ihn zu suchen. Und der ältere Bruder ist die ganze Zeit zu Hause beim Vater, er arbeitet, er macht so sein Ding, aber ist nicht einmal losgegangen, um ihn zu suchen. Und liebe Ekklesia, lasst uns nicht so sein wie der ältere Bruder, sondern lasst uns diejenigen sein, die auf der Suche sind nach den verlorenen Kindern Gottes, deren Herz darüber zerbrochen ist, dass eben noch nicht so viele Menschen, nicht viele Tausende hier in Bielefeld an Jesus glauben. Und lasst uns dafür beten, dass Gott neu unser Herz dafür bricht, dass diese Welt verloren ist und er sie so sehr liebt, dass er sie retten will. Es ist unsere Aufgabe, hier Jesus wieder zu spiegeln. Vielleicht ist das so ein Satz für dich heute. Ich weiß nicht, ob dir es bewusst ist, aber für viele Menschen bist du die einzige Bibel, die sie jemals lesen werden. Also sei offen für die Menschen um dich herum. Und dann als drittes, setze deine Gaben ein. Setze deine Gaben ein. Ich will dich einladen, Teil des Teams zu werden. Ich will dich einladen, zu Next Steps zu kommen, dich einsetzen zu lassen. Ich will dich einladen, hier mit uns gemeinsam unterwegs zu sein. Vom Zuschauer zu jemandem zu werden, der mit am Start ist, der Teil des Teams ist und sich einbringt. Schau mal, in 1. Petrus 4, Vers 10, da steht, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Ich habe nachgeschlagen, weißt du, was jeder heißt? Jeder. Ganz genau, so unkompliziert. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Weißt du, wenn du in deinem Job bist und in einer Firma oder vielleicht bist du auch selbstständig und du hast nicht das Gefühl, dass das, was du tust, irgendwie Ewigkeitswert hat. Die Excel-Tabellen, die du von Montag bis Freitag bearbeitest, die verändern nicht das Leben von Menschen. Aber dein Dienst hier in der Ekklesia für andere, das verändert die Ewigkeit von Menschen. Das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob du mit am Start bist im Team, ob du mit einer Technik bist, ob du bei den Kids bist und dafür sorgst, die Kinder einen Hammer-Gottesdienst feiern. Es macht einen Unterschied, ob du Teil des Lobpreisteams bist, bei der Taufe dabei, beim Welcome-Team, egal wo. Es macht einen Unterschied. Und ihr Lieben, wir haben so ein großartiges Stream-Team, die morgens, Sonntagmorgen früh aufstehen, hier hinkommen, alles aufbauen und wirklich ihr Leben geben, Woche für Woche, damit du Gott besser kennenlernen kannst. Das macht einen Unterschied. Und jeder soll den anderen dienen. Also sei mit dabei, komm mit dazu. Weißt du, weil ich kann dir sagen, du wirst eines Tages vor Jesus stehen, wie ich jetzt schon lange erzählt habe. Und Gott wird dich fragen, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Was hast du mit deinen Gaben gemacht? Was hast du in dieser wunderbaren Stadt gemacht, in dieser Region OWL, wo ich dich hingesetzt habe? Und wenn du sagst, Jesus, ich habe meine Gaben eingesetzt für dich, ich habe meine Zeit eingesetzt, ich habe alles gegeben, was ich hatte und ich habe das Gefühl, es war zu wenig, aber Gott, ich habe das gegeben, was da war. Weißt du, was Gott dann tun wird? Er wird vor allen Engeln, vor allen Menschen da sein, er wird auf dich zeigen. Er wird sagen, hey, wisst ihr, diese Person, sie hat Vollgas gegeben für mich auf der Erde. Sie hat mich weitergegeben, sie hat Dinge gemacht, von denen die niemand gesehen hat und von denen sie dachte, niemand sieht es, aber ich habe es gesehen. Und alle Engel werden Gott preisen, alle werden ihm zujubeln und ihn erheben, weil dein Leben für die Ewigkeit einen Unterschied gemacht hat für andere Menschen. Deine Finanzen, die du gegeben hast, deine Gaben, die du eingesetzt hast, Gott sieht es und du wirst am Ende sehen, es war es alles wert. Es war es alles wert, dass du bereit warst, nicht diese Erde zu deinem Zuhause zu machen, sondern in deine Ewigkeit zu investieren. Deswegen will ich dich einladen, hey, komm zu Next Steps und werde Teil des Teams. Die Ewigkeit wird kommen, ihr Lieben. Es gibt hundertprozentig ein Leben nach dem Tod. Und Gott wird uns fragen, was hast du mit Jesus getan? Und was hast du mit deinem Leben getan? Und ich will uns heute so einladen, Ja zu sagen zu Jesus. Kommt, ihr Lieben, lasst uns einmal die Augen zumachen und beten. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten. Er ist gekommen, um dich zu retten. Er ist gekommen in Gnade, um dich mit seiner Liebe an sein Herz zu ziehen. Du brauchst die Schuld nicht länger tragen, sondern gib die Schuld deiner Bücher, die Schuld deiner Vergangenheit und auch deiner Gegenwart, gib sie heute Jesus am Kreuz ab. In 1. Korinther 5, Vers 18 steht, hey, wir wollen euch zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich will dir von hier vorne sagen, lass dich heute versöhnen mit Gott. Du musst die Schuld deiner Bücher nicht mehr selber tragen. Du kannst heute alles Jesus geben und heute kann der Moment und der Tag sein, wo dein Name ins Buch des Lebens geschrieben wird. Dass du, wenn du eines Tages vor Gott stehst und die Bücher aufgetan werden, dass alles nicht mehr relevant sein wird, weil dein Name in dem ein Buch steht, dass Jesus für dich bezahlt hat. Deswegen wollen wir gleich so ein Gebet sprechen, wo wir Jesus einladen wollen, uns zu vergeben und in unser Leben zu kommen. Und ich will es von hier einmal laut vorbeten und ich möchte dir gerne die Möglichkeit geben, es laut mitzubeten. So kannst du mir gerne einfach nachsprechen, weil dieses Gebet im Glauben gesprochen, laut ausgesprochen, macht einen Unterschied in deinem Herzen und in der Welt. So deswegen, liebe Ekklesia, lasst uns alle gemeinsam laut beten, dass wir sagen, lieber Herr Jesus, heute sage ich Ja zu dir. Sei du mein Retter und mein Herr und mein Erlöser. Bitte, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich will sie nicht länger selbst tragen. Ich gebe sie dir. Danke, dass ab heute mein Name im Buch des Lebens steht. Der Teufel hat verloren. Jesus, ich sage Ja zu dir. Danke für deine Vergebung. Mein Leben soll dich ehren, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Kommt, ihr Lieben, wir geben all denen, die das Gebet haben, einen ganz, ganz wunderbaren Applaus.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ekklesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.